Vielen Dank an Christian Hart, der gerade in Peru ist. Und wenn ihr vor 2,5 Minuten gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass er jemanden ganz besonders vermisst, den Daniel. Der Daniel ist hier im Studio. Ja. Vermisst ihn auch?
Oh ja, natürlich.
Möchtest du ihm eine Nachricht übermitteln, so wie so am Valentinstag in der Schule, kann man auch immer so herzlich verschicken?
Ja, also ich glaube, wir brauchen das jetzt hier nicht zu sehr emotional zelebrieren, aber ja, ich habe mich sehr gefreut, seine Stimme zu hören und freue mich, dass es ihm gut geht. Und ja, wir haben auch letzte Woche mal kurz geskypt und also stehen auch in Kontakt und ist eigentlich ganz interessant, was er mir so erzählt hat. Und ja, ich wünsche ihm einfach noch eine schöne Zeit.
Genau, dann können wir uns ja alle freuen. Möchtest du auch noch was sagen?
Ich glaube, das war jetzt die offizielle Version. Die inoffizielle Version gibt es dann nach der Sendung.
Gut, ja, genau. Und aber jetzt freuen wir uns erstmal alle und feiern ein Fest, wie zum Beispiel Barreto a la Fiesta de San Juan. Im Interview haben wir eben gehört, der Christian hat erzählt, dass der Vincent, der gerade in Peru als europäischer Freiwilliger ist, ein Projekt am Laufen hat, in dessen Rahmen er Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten interviewt, um halt über die zu berichten. Und ja, was ist denn eure Erfahrung? Wie schwierig ist es in Peru, an hochrangige Politikerinnen und Politiker ranzukommen?
Ja, also ich hätte mir vorgestellt, nach meiner Erfahrung, dass es ziemlich schwierig sein müsste, jetzt gerade an die Bekannten, also an die wirklich bekannten und aussichtsreichen Kandidaten ranzukommen. Aber anscheinend hat das ja teilweise geschafft oder zumindest geschafft, mit den Parlamentariern oder Vertretern von den Kandidaten zu sprechen. Und das ist, denke ich mal, auf jeden Fall echt schön, dass er das hingekriegt hat. Er hat aber auch so einen Presseausweis aus Deutschland bekommen, damit er die Arbeit machen kann.
Ah, okay. Und habt ihr den Bericht schon gelesen?
Nee, ich habe ihn auch nicht gelesen, aber ich habe nur so indirekt jetzt ein bisschen was gehört, was er so macht. Aber leider kann ich jetzt über die Auswertung oder über die Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat, jetzt noch nicht wirklich was erzählen. Ich denke mal, es wäre für euch bestimmt interessant, wenn ihr ihn selber mal dann per Skype oder sowas dran kriegen würdet.
Werden wir bestimmt machen. Weißt du, wie ungefähr die Wahlen in Peru dann ablaufen?
Ja, es gibt direkte Wahlen, soweit ich weiß, für den Präsidentschaftskandidaten. Und das Interessante ist, dass die Wahlberechtigten auch zur Wahl verpflichtet sind. Wenn die nicht kommen, dann müssen die eine Strafe zahlen. Das heißt, und jeder muss wählen natürlich in seinem Distrikt. Das heißt, in der Zeit kann niemand verreisen. Also wenn man in der Zeit reist, kriegt man billige Hotels. Und ja, deswegen wissen, also viele Leute sind auch eher, sind der Wahl eher müde oder haben da jetzt keine große Lust zu wählen, aber müssen es eben machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Deutschland. Und ja, ansonsten dann wird irgendwie ausgezählt und dann schaut man einfach also direkt, welcher Kandidat gewonnen hat nach Stimmen.
Und glaubst du, dass dieses, also gerade wenn jetzt die Leute in Anführungszeichen gezwungen werden, zur Wahl zu gehen, du glaubst also nicht, dass das irgendwie größere Früchte trägt, also dass wenn man das bei uns in Deutschland einführen würde, dass die Leute dann vielleicht dadurch, dass sie dann tatsächlich zur Wahl gehen müssen, sich mehr bei der Politik partizipieren würden?
Ja, also das ist eine grundsätzliche Frage. Ich halte es eher nicht für sehr sinnvoll, weil ich glaube, dass eigentlich müsste jeder Mensch oder alle Bürger in der Demokratie so selber erkennen, dass sie wirklich ein Privileg haben, mit dem Recht zu wählen. Und wenn man dazu gezwungen wird, dann, also ein Recht, wozu man gezwungen wird, das irgendwie verliert schon seinen Reiz als Recht sozusagen. Und nee, ich finde, man sollte das eigentlich, also freiwillig zur Wahl gehen. Und in Peru, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt wirklich, was so die Auswirkungen sind oder was da anders wäre, wenn die es nicht so hätten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann auch, dass mehr auch so Protestparteien vielleicht Stimmen kriegen, weil die Leute, die sowieso grundsätzlich unzufrieden sind, wären dann eher solche Parteien. Und in Deutschland gehen solche Leute vielleicht gar nicht zur Wahl, was natürlich auch nicht toll ist.
Ja, klar.
Und wie ist es dann mit der Parteienvielfalt? Gibt es da irgendwie eine Partei, die einfach, weil die Leute wählen müssen, die einfach dann alle wählen, einfach nur, weil sie keine Lust haben, sich zu informieren über die alten anderen? Also so halt eine Volkspartei oder?
Ja, also es gibt jetzt, glaube ich, nicht eine Partei, die wirklich von allen unfreiwilligen Wählern wirklich dann profitieren kann. Es gibt halt Volksparteien, also vielleicht ist die APRA, die vielleicht die große Partei, die auch schon wirklich eine große Tradition oder lange Tradition hat, weil viele andere Parteien bilden sich alle paar Jahre neu und zerfallen dann wieder. Und also von daher ist es so, es gibt nicht so eine ausgeprägte Parteienlandschaft wie in Deutschland mit Parteien, die schon seit langer Zeit bestehen, außer jetzt abgesehen vielleicht von der APRA. Und insofern, es gibt auch viel mehr kleine Splitterparteien und die politische Landschaft ist sehr viel undurchsichtiger als in Deutschland. Moritz, willst du da noch was sagen?
Ja, mir ist noch was eingefallen zu dem, was ihr vorher gemeint habt, mit diesem, ob es eher schlecht ist, die Leute zu den Wahlen zu zwingen. Also ich denke mal, erstens ist, ich finde es auch nicht wirklich gut, weil das ist halt oft einfach schon ein demokratisches Grundrecht, einfach zu wählen. Also es ist ja erstens ein demokratisches Grundrecht, aber auch auf der anderen Seite einfach eine Freiheit, wählen zu gehen. Also wenn man wählen gehen will, dann soll man wählen gehen, wenn man es nicht will, dann soll man es halt sein lassen. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es halt viele Dörfer oder auch viele Flecken einfach gibt in Peru, wo die Leute erstmal 10 Stunden oder so zum Wahllokal laufen müssen. Also weil sie einfach so abgelegen wohnen oder weil sie erstmal 10 Stunden mit dem Boot fahren müssen oder erstmal wirklich 3-4 Stunden mit dem Auto fahren müssen. Oh. Und dann ist halt schon eine Überlegung zu sagen, okay, vielleicht erreicht man, also einfach weil diese Leute dann einfach nicht zur Wahl gehen würden, weil es einfach zu weit, weil die Entfernung einfach zu weit weg wäre. Ob es dann vielleicht eine Überlegung ist zu sagen, okay, wenn ihr eben nicht geht, dann müsst ihr halt eine Strafe zahlen, die Leute dann schon empfindlich trifft. Also das ist eine relativ hohe Strafe, die Leute da bekommen.
Aber wie ist das mit, also ist dann da trotzdem eine geheime Wahl? Weil was ist, wenn Leute einen ungültigen Stimmzettel abgeben zum Beispiel?
Ja, also die Wahl ist auf jeden Fall schon geheim, also so laut Verfassung und so weiter. Und das, ich glaube, rein so von der Umsetzung werden diese demokratischen Regeln, glaube ich, schon so weit umgesetzt. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit so Scheindemokratien oder Diktaturen, wo sonst so in Anführungszeichen freie Wahlen stattfinden. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, also in einem Land, wo es keine Pflicht zur Wahl gibt, so wie in Deutschland, ist ja sozusagen das Nichtwählen auch eine Aussage. Also wenn in Deutschland weniger als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte nur zu einer Landtagswahl kommen oder so, dann ist es sozusagen auch eine Warnung für die Politik und für die Parteien. Dann müssen die sich überlegen, was machen wir falsch und wie können wir die Leute zurückgewinnen. Und wenn alle gezwungen werden, dann wird diese Unzufriedenheit eigentlich überhaupt nicht abgebildet, sondern dann kann es ja jeder Kandidat als seinen Erfolg verzeichnen und das ist, bildet dann die Situation eigentlich nicht genau richtig ab.
Ja, aber genau deswegen habe ich gedacht, mit den ungültigen Stimmzetteln, also wenn ich jetzt in Peru leben würde und praktisch wählen müsste und dann aber irgendwie halt mein Statement abgeben wollte, dass ich nicht wähle, dann würde ich einen ungültigen Stimmzettel abgeben und das kann dann keiner nachprüfen.
Oder? Also soweit ich weiß, kann man das schon machen. Also ich glaube, man kann ungültige Zettel abgeben, Hauptsache man hat gewählt. Also dafür wird man, glaube ich, nicht bestraft.
Ich habe nochmal eine kurze Frage zum Ablauf, beziehungsweise wenn die den Präsidenten direkt wählen, wird er dann von den Parteien quasi aufgestellt? Und von denen wird dann auch der Wahlkampf finanziert? Oder läuft das wie in Amerika, dass das dann Firmen finanzieren?
Ja, also das ist schon so, dass eigentlich in der Regel hat jeder Kandidat auch seine Partei und innerhalb von der Partei wird eben ein Kandidat festgelegt. Also das ist eigentlich so in der Regel das Normale. Es ist halt nur so, dass zu alle paar Jahre, wenn es eine neue Wahl gibt, dann auch oft wieder ganz neue Parteien auftauchen. Und dann die Finanzierung ist, denke ich mal, so wie in den meisten Ländern teilweise über die Parteien, aber die Parteien kriegen ja ihr meistes Geld auch irgendwie von Spendern und genau so läuft es halt. Also es gibt Parteien, die kriegen viele Spenden und es gibt Parteien, die kriegen weniger Spenden, teilweise von Firmen, teilweise von Privatpersonen.
Wie wichtig ist die Wahl jetzt für die Leute in Peru, also beziehungsweise wie viel Macht kann dann der peruanische Präsident tatsächlich ausüben?
Ja, also ich glaube, es ist eindeutig die wichtigste Wahl, die es in Peru gibt, also die Präsidentschaftswahl, jetzt anders als irgendwelche Kongress- oder Parlamentswahlen und so, weil der Präsident hat in Peru wirklich die entscheidende Macht und ich glaube, das wissen auch die Leute. Also diese Wahl ist jetzt schon entscheidend.
Illusion mit Pandilla de Illusion. Mein Spanisch ist jetzt nicht so großartig, aber ich mache mich hier wacker. Genau, ihr habt gerade während dem Lied gesagt, die Wahl ist ja schon am 10. April, das ist so in 10,5 Tagen oder 11 Tagen. Was ist denn eure Prognose? Wer wird da als Wahlsieger oder Wahlsiegerin herausgehen?
Ja, ich glaube, die Wahl wird schwer. Ich glaube, also es wird schon, glaube ich, darauf rauslaufen, dass der Daniel und ich, glaube ich, einer Meinung, dass der Alejandro Toledo, der auch schon mal Präsident war, dass der das nochmal schaffen wird. Also irgendwie, was man so an Umfragen hört und was man so mitbekommt, ist einfach, dass er irgendwie so das, vielleicht auch irgendwie das beste und das überzeugendste Konzept hat, wie Peru einfach jetzt weitermacht in Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Präsidenten, den Pedro Pablo Kuczynski heißt er, glaube ich, mit dessen Eltern sind polnische Zwangsarbeiter, glaube ich. Nee, nicht Zwangsarbeiter. Also auf jeden Fall hat er eine europäische Vergangenheit. Und ist, genau, der ist nämlich auch Kandidat. Und von dem habe ich auch schon viel positive Dinge gehört. Also der wird abgekürzt mit PPK und gerade wenn man irgendwie auf Facebook unterwegs ist oder sowas, dann liest man schon viel Vota por PPK, also wählt PPK oder was weiß ich. Also ich bin echt mal gespannt, wie der sich schlägt, aber ich glaube, er ist einfach noch zu schwach. Also ich glaube, die Wahl wird irgendwo rauslaufen zwischen Toledo und Ollanta, so wie es der Christian auch schon gesagt hat. Und da denken halt viele Peruaner auch so, dass die Wahl ist zwischen Pest und Cholera. Ja, mal sehen, was wirklich dabei rauskommt am 10. April.
Für welche? Was? Entschuldigung?
Der Castaneda, der Bürgermeister von Lima, der kandidiert auch, oder? Also das ist so der bisherige Bürgermeister von Lima, Castaneda, Luis Castaneda, der ist anscheinend auch Kandidat. Der könnte eventuell auch vielleicht noch mit vorne dabei sein. Und soweit ich weiß, ziemlich wahrscheinlich, dass es zu einer Stichwahl kommt, also dass die erste Wahl noch nicht entscheidet. Genau, und wie der Moritz schon gesagt hat, also nach dem, was wir wissen, könnte der Toledo die größten Chancen haben, aber letztendlich wirklich genau irgendwie prognostizieren kann ich das wirklich nicht.
Für welche Partei kandidiert denn der Toledo und die anderen?
Ja, für die Peru Posible.
Ah, okay.
Also von der hatten wir es auch schon beim letzten Mal, also das ist auch die Partei zufällig, von der auch der neu gewählte Bürgermeister von Villa Salvador kommt.
Und für was stehen die?
Also in Peru, in Villa Salvador, der Kandidat Mosso stand für eine sehr wirtschaftsorientierte, neoliberale Politik, wenn ich das soweit beurteilen kann. Und Toledo, der war ja schon mal Präsident, also dem seine Partei, ich weiß nicht, das ist für mich schwierig, die so einzuordnen nach den Kriterien, die wir hier so kennen, weil die kann man nicht so direkt vergleichen. Die stehen irgendwo in der Mitte, vielleicht eher ein bisschen weiter nach rechts, aber das kann man echt schlecht sagen, aber ich glaube, die sehen sich schon oder machen auch dann oder versprechen zumindest auch viel so Wohltaten für das Volk. Also die orientieren sich schon auch so an den Bedürfnissen für das Volk, aber das ist sehr wohltätig oder sehr so spendabel und gönnerhaft, wie die das ankündigen und machen wollen, glaube ich.
Also ein bisschen wie die FDP beim letzten Bundestagswahlen.
Ja, vielleicht, ja.
Verwechsel ich das jetzt oder sind die von Peru Posible auch also dieser Masso ist der nicht auch der mit diesen ganzen Korruptionsvorwürfen? Ja, genau. Und
also der, gegen den läuft ein Verfahren in Villa Salvador von der Staatsanwaltschaft, also der wurde angeklagt wegen Korruption und solchen Geschichten und der ist auch gerade in seinem Amt als Bürgermeister eigentlich überhaupt nicht präsent, sondern ist eigentlich ein ziemlicher Ausfall im Moment.
Also irgendwie kriege ich das vielleicht nur so mit, aber irgendwie für mich, also ist ja in der Politik immer so, aber es sind schon einige zwielichtige Gestalten in der Politik in Peru so am Machen. Also der Christian hat ja auch erzählt, dass die Tochter von dem ehemaligen Diktator irgendwie kandidiert jetzt für den Präsidentschaftsposten. Ja.
Genau, die Keiko Fujimori, also die Tochter vom ehemaligen Präsident, der eigentlich auch als Diktator dann von vielen, also in den Augen vieler galt. Genau, die kandidiert es auch wieder, hat ihre Partei Fuerza, 2011? Ja, genau. Also die Kraft für 2011. Und ja, die steht eher ziemlich weit rechts, kann man sagen, glaube ich.
Was, also bei der letzten Landtagswahl jetzt in Baden-Württemberg war ja das ausschlaggebende Thema die Umweltpolitik im Prinzip. Wie wichtig ist es den Leuten in Peru? Haben die überhaupt, können die sich überhaupt um sowas kümmern? Also ich meine, die sind ja mit ganz anderen Problemen geschlagen als wir.
Also ich glaube, dass das die Leute schon interessiert. Also sie sind schon eigentlich darauf bedacht, eigentlich ihre Umwelt in gewisser Weise zu schützen. Zumindest sagen sie es immer. Aber es wird halt einfach in der Tat ganz anders umgesetzt. Also einfach, weil auch ein ganz anderes ökologisches Bewusstsein herrscht. Also es ist halt einfach, dadurch, dass irgendwie keine richtige Müllentsorgung, die haben kein Recycling-System dort und sowas, dann denken sich ja die Leute, ja gut, kann ich meine Plastiktüte auch einfach dahin werfen, wo ich will, muss ich ja nicht auf die Müllkippe werfen, weil da landet sie eh auch im Müll. Also ich denke mal, da ist einfach ein ganz anderes ökologisches Bewusstsein da und von dem her weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie so viel geschehen wird. Die Leute erkennen schon auch, dass es das sinnvoll ist, auf erneuerbare Energien umzusteigen, aber ich glaube, es wird noch nicht so in dem Rahmen gefördert, dass man da jetzt wirklich von einem Wandel irgendwie sprechen kann.
Also ich glaube jetzt auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Umwelt so einen immensen Einfluss haben wird, wie jetzt hier gerade in Baden-Württemberg. Also das ist für mich ziemlich ausgeschlossen, weil was Atomkraft angeht, das ist ja, haben wir ja schon gehört, dass Peru da keine Atomkraftwerke hat. Dann, was Umweltschutz angeht, ist es vielleicht so, dass gerade so in so Sonntagsreden oder so im Alltagsleben sagen das natürlich schon viele, dass es wichtig ist, aber bei der Wahl stehen, glaube ich, so wirtschaftliche Themen viel mehr im Vordergrund, dass das Wachstum weiter so geht. Und wenn die Leute wissen da, oder wenn oder viele sind eben der Meinung und gehen davon aus, dass Umweltschutz eben für sie teuer ist oder was kostet zusätzlich, dann ziehen sie das eher nicht vor. Und es ist ja so, was Energie zum Beispiel angeht, dass Peru etwa 80% des Stroms, glaube ich, über Wasserkraft gewinnt. Also das ist so, die brauchen sich eigentlich gar nicht wirklich. Also die stehen eigentlich insofern, wenn man das nur von der Zahl her sieht, schon ziemlich gut da. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel Potenzial, um noch große Änderungen herbeizuführen. Die haben eben große Staudämme in den Anden und gewinnen da Strom, was in den vor ein paar Jahrzehnten, in den 70er, 80ern, glaube ich, und 90ern halt über Entwicklungsprojekte aufgebaut wurde. Aber das hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Umwelt, was teilweise auch nicht so gut ist für die Umwelt dort, für die Flüsse und so.
Du hast ja schon gesagt, dass Wirtschaft eher wichtig im Wahlkampf ist. Was sind noch ausschlaggebende Wahlkampfthemen jetzt gerade? Glaubst du oder glaubt ihr?
Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch wichtig sein wird, wie die Kandidaten sich positionieren innerhalb von Lateinamerika oder halt in der Außenpolitik zu den anderen Ländern, zu den anderen Präsidenten. Also wer steht da jetzt eher, den haben wir ja vorhin auch schon gehört, zum Beispiel Venezuela und Bolivien nahe, also im Hugo Chavez zum Beispiel, also eher so einer sehr linken Bewegung, oder wer schließt sich eher so den eher konservativ regierten Ländern an, so wie Kolumbien. Genau, also das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Mit wem ist dann Peru in Zukunft irgendwie eng verbündet und mit wem eher auf Konfrontation? Und wie stehen auch die Kandidaten zu den USA, ist auch immer wichtig.
Ist es eher ein Vorteil, wenn man negativ den USA gegenüber steht oder positiv? Oder gibt es da keine klare Richtung?
Ich glaube, man kann es gar nicht so abtrennen. Also ich kenne schon viele Leute, die sagen, ich habe eigentlich keine Lust, Amerika nahe zu stehen, und die irgendwie auch Amerika in gewisser Weise schon ablehnen. Also ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt von Vorteil, wenn man sagt, ich bin jetzt absoluter großer Freund von den USA. Auf der anderen Seite wird halt auch der Toledo zum Beispiel, der war auch für längere Zeit in den USA. Das heißt, der hat auch sehr dieses amerikanische Gedankengut, will ich es jetzt mal nennen. Tut mir leid an alle Amerikaner, die jetzt zuhören. Hat er schon ein bisschen irgendwie impliziert, und die Leute mögen ihn halt, oder was, ja, es ist halt ganz komisch, dass er die Leute dann aber dennoch auch nicht an ihm mögen, ist halt, dass sie sagen, er sei zu peruanisch. Also es wäre doch eher gut, wenn er irgendwie ein bisschen mehr ausländisch aussehen würde oder sich ausländisch verhalten würde. Das ist, was eigentlich eine ganz abstruse Sache ist. Aber ich denke mal, man kann es gar nicht jetzt so, man kann keine so eine klare Trennlinie ziehen, ob man jetzt sagt, das ist jetzt eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, wenn man die USA sieht. Was natürlich in Bezug auf Firmen, die auf amerikanische Firmen, die in Peru sind, glaube ich, da ist schon eher ein Vorteil zu sagen, okay, ich will, dass unsere eigene Wirtschaft gestärkt wird. Also gerade weil diese amerikanischen Firmen auch viel, und ja, die sind ja nicht amerikanisch, sind auch europäische, die viel Leid oder viel Verschmutzung eigentlich auch gebracht haben. Also wenn man gerade mal an die ganzen Minenfirmen denkt, die zum Beispiel in einer Stadt, in La Oroya, das ist eine Stadt in Anden, die haben dort eine riesige Kupfermine, glaube ich, eine amerikanische Firma, und die Stadt, die wurde in den letzten paar Jahren immer zu einer der 10 am meisten verschmutzten Städte der Welt gewählt. Und das sind halt alles, das sind, ich glaube, in dem Zusammenhang ist schon wichtig, dass man sich sagt, okay, ich will eigentlich eher, dass unsere eigenen Unternehmen, unsere eigenen Firmen da reinkommen und dass unsere eigenen Firmen auch von diesen Bodenschätzen, die wir haben, eigentlich profitieren.
Und was erhofft ihr euch, also welcher Kandidat wäre eurer Meinung nach am besten für Peru?
Ja, also das, ich kann das jetzt leider im Moment wirklich nicht so ganz objektiv aus, oder auch nicht aus meiner eigenen Meinung her beurteilen, weil man hat, also manchmal sieht irgendwie, macht ein Kandidat einen guten Eindruck und dann am Ende bringt er viel Negatives und Unheil sozusagen. Also da kann man sich wirklich nie so ganz sicher sein, gerade in Peru. Ich hoffe einfach, dass es halt ein Präsident wird, der also auf jeden Fall Stabilität gewährleistet, weil das ist wirklich wichtig in Peru, der auch die Demokratie stärkt, das ist auch sehr wichtig. Wenn er das nicht macht, dann gibt es bald Probleme schon. Und ja, der natürlich auch irgendwie die Situation der Menschen einfach verbessert, der versucht, die Armut irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, also schon auch, der natürlich schon auch für Wachstum irgendwie steht, aber gleichzeitig die Umwelt nicht komplett vergisst.
Egal, wie die Wahl ausgehen wird, Peru wird immer für euch was ganz Besonderes bleiben, weil ihr euer FSJ dort gemacht habt. Wir haben jetzt gehört, der Christian ist schon wieder da, kein Jahr nachdem er wieder hier war. Wann stehen bei euch die nächsten Besuche an? Was treibt euch dann wieder nach Peru?
Ja, ich meine, du bist ja der erste dran.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal dir die Vorhut überlassen. Ja, also bei mir geht's auch schon bald wieder zurück. Und zwar Mitte Mai werde ich mich schon wieder in den Flieger setzen und auch wieder zurückfliegen. Und ich weiß gar nicht richtig, was... Also meine Motivation ist eigentlich eher, dass ich sage, ich glaube, man braucht irgendwie nochmal... Man muss vielleicht nochmal dorthin gehen, um vielleicht sich das Ganze nochmal ein bisschen distanzierter anzuschauen. Also Christian hat es ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, wenn man dorthin kommt. Und also man sieht es einfach nochmal aus einer anderen Perspektive. Dort, als man zum ersten Mal wahrscheinlich dort war, ist man einfach noch so voll drin und sieht, weiß nicht, so irgendwie so voll überwältigt und das ist ich. Und das geht ja selbst, war ja selbst nach einem Jahr so. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückkommt, das Ganze nochmal ein bisschen distanzierter und differenzierter vor allem auch betrachtet, kann man, glaube ich, eigentlich auch die eigene Arbeit vielleicht eher einschätzen und kann vielleicht auch, ja, vielleicht auch eher damit insofern abschließen, dass man sagt, okay, das war, ich kann das irgendwie einordnen, wie das war. Und natürlich ist bei mir auch, sind natürlich auch Beweggründe, dass man irgendwie Freunde besucht, also ja, dass man irgendwie Freunde besuchen will oder dass man irgendwie, weiß nicht, vielleicht einfach nochmal diese Stimmung in diesem Land erleben will, das einfach schon irgendwie was ziemlich Besonderes ist.
Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich mir jetzt in letzter Zeit überlegt habe, ich könnte im nächsten Jahr, also ungefähr in einem Jahr, in Semesterferien mal wieder hingehen, zum ersten Mal nach meinem Freiwilligendienst. Ich habe also, als ich zurückkam, erstmal so gedacht, wenn ich jetzt gleich nach einem halben Jahr, also so wie der Christian zum Beispiel, zurückgehe, dann wäre das vielleicht sehr früh und vielleicht hätte ich mich dann auch gar nicht so richtig in Deutschland wieder eingelebt und ich wollte es mir ein bisschen so einteilen und auf die Zeit verteilen. Aber jetzt habe ich natürlich schon auch gedacht, wäre natürlich auch super, wieder dort zu sein, so wie Christian jetzt. Also ich beneide ihn natürlich schon auch in gewisser Weise. Genau, aber bei mir läuft es jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass es vor nächstem Frühjahr nicht geht, aber dann strebe ich es an, mal wieder hinzugehen.
Ja, die Zeit ist auch schon fortgeschritten, muss ich leider feststellen. Aber ja, wir haben jetzt viel geredet, viel über Politik und auch einiges über eure persönlichen Motivationen, warum ihr jetzt nochmal hingehen wollt. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was ihr sagen möchtet, bevor wir uns verabschieden?
Da stellt ihr uns ja auf eine große Herausforderung. Ja, ich finde es schön, dass wir hier sein durften. Also man muss ja auch ein bisschen euch da loben. Ich finde es toll, wie das Projekt hier läuft. Und ich hoffe einfach auch, dass diese Partnerschaft zwischen Tübingen und Via El Salvador einfach auch irgendwie bestehen bleibt und gerade auch diese Freiwilligendienste und diese Freiwilligen, die eben immer wieder nach Via El Salvador reisen, auch irgendwie eine Konstanz erhält. Und dass vielleicht irgendwie echt dann ein Austausch entsteht zwischen Tübingen und Via El Salvador, der dem Ganzen irgendwie zugute trägt. Also ich finde das äußerst positiv, weil dadurch wachsen einfach beide Seiten.
Da können wir dir eigentlich nur zustimmen und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr hier wart. Also vielen Dank.
Ja, danke auch. War mal wieder sehr interessant.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Genau, wir waren das Radio 2 Via auf der Wissenwelle 96,6 MHz.
Euer freies Radio für Tübingen, Reutlingen und die ganze Umgebung und 97,45 im Kabel und 101,15 MHz im Stadtnetz von Rottenburg. Genau, wir waren hier im Studio. Gegenüber von mir die Luna, neben mir der Simon und ich bin die Miri und unsere beiden Gäste, der Daniel und der Moritz. Entschuldigung.
Das nächste Mal könnt ihr uns hören am 28. April.
Um 18 Uhr wieder, wie immer.
Genau.
Und ihr könnt das Interview nachhören auf unserem Blog tuvia.wuiste-welle.de.